Hey, herzlich willkommen im Andreas Klippe Podcast. Mein Ziel ist es, Unternehmen mit technischen, erklärungsbedürftigen Produkten zu mehr Anerkennung durch den Kunden zu verhelfen und damit zu mehr Aufträgen ohne Rabattschlachten, damit sich wieder Klasse gegen Masse durchsetzt. Die Erfahrungen, die ich mit meinem Unternehmen für Hochwasserschutz in vielen Ländern sammeln konnte, reiche ich gerne weiter. Zum Beispiel wie hier in einem Podcast. So ein Aufwand. Der Kunde fragt nach Zertifikaten und Produkttests. Aber der soll doch kaufen, mein technisches Produkt. Also, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich hasse Papierkram. Und seien wir mal ehrlich, das turnt doch eher ab. Aber in einigen Branchen ist das Standard und in anderen wird vermehrt nach Zertifikaten und Dokumenten gefragt. Und ja, ich will mal so ein bisschen erzählen, wie man damit im täglichen Vertriebsalltag umgeht, mit dem Wust an den geforderten Unterlagen. Und dass das mühselig ist, na gut, das erklärt sich von selbst. Ne? Also Papierkram ist wirklich abtörend. Aber ja, kennen Sie das? Am Anfang der Woche, meinetwegen auch am Ende der Woche, aber am Anfang der Woche ganz besonders, gerade Montag, so 11 Uhr, wenn die Montag früh morgens Besprechungen rum sind. Und dann kommt eine Anfrage rein und dann freut man sich natürlich, ist motiviert. Und dann sagt der Interessent dann die entscheidenden Sachen. Aber bevor Sie das Angebot schicken, wir brauchen dann noch das ISO-Zertifikat 9001. Okay, das sollten Sie normalerweise dann vorrätig haben. Wir brauchen noch eine TÜV-Bestätigung. Die DANS-Nummer fehlt noch. Haben Sie eine NATO-Registrierung, Schweißfachzeugnis, eine Bestätigung über die Galvanisierung Ihres Stahls? Wie sieht's dann eigentlich mit der Pulverbeschichtung aus, wenn da seewasserfest ist? Die Bestätigung brauchen wir auch. Machen Sie eigentlich die richtige Wärmebehandlung und so weiter und so fort. Diese Sachen mögen jetzt vielleicht für Ihre Branche so nicht zutreffen, gerade wenn Sie in anderen Bereichen tätig sind, in der Elektrotechnik beispielsweise. Aber im Großen und Ganzen beschreibt es eigentlich die Situation recht gut. Vielleicht zur DANS-Nummer noch, falls das einigen, die jetzt international nicht so unterwegs sind, nicht so geläufig ist. Das ist eine eindeutige Identifikationsnummer. Und die soll das weltweit tätigen Unternehmen ermöglichen, korrekte Informationen über Sie und Ihr Unternehmen abzurufen. Wird von Dun & Bradstreet rausgegeben, kostet ein bisschen was im Jahr, ist aber nicht so teuer. Das ist zum Schluss eigentlich alles Datenmaterial. Und die Dun & Bradstreet Data Cloud bietet den weltweit größten Bestand an Daten und analytischen Erkenntnissen für die Wirtschaft und die Entscheidungsfindung und liefert damit Hunderten von Millionen von Unternehmen Einblicke in andere Wirtschaftseinheiten auf der ganzen Welt. Naja, gut, braucht man nicht immer, braucht man mitunter und dann ist es wieder gut, wenn man es hat. Die Sache ist nur, wo fängt man an, wo hört man auf? Aber das war ja nur so ein Beispiel von dem, was so ein Kunde fordert. Wenn man dann das Angebot abgegeben hat oder auch abgeben soll. Ich erzähle Ihnen mal gerade, was mir in einer Anfrage passiert ist. Vor einigen Wochen hatten wir eine Anfrage aus Hongkong. Und wer mich kennt, weiß ja, ich bin im technischen Hochwasserschutz tätig. Das ist ja mein eigenes Unternehmen. Und dort möchte eine Regierungsstelle in Hongkong gerne ein Hochwasserschutzprodukt haben, also eine Hochwasserschutzbarriere. Ja, das kann unterschiedlich sein, das können Steckbarrieren sein, das können Türen, Toren, Automatiksysteme sein. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Also die haben dort einen Eingang, der in ein Untergeschoss führt und das soll eben gegen Wasser abgedichtet werden. Okay, und das Angebot haben wir erstellt, wunderbar. Und dann kam irgendwie nach einer Woche die Rückmeldung, wir müssten bitte noch diese und jene Zertifikate beibringen. Das war so in etwa das, was ich Ihnen eben gesagt, vorgelesen habe. Und dann dachte ich, oh je. Vor allen Dingen, weil dort auch viele britische Normen angeführt worden sind. Und Hongkong hat ja eine britische Vergangenheit. Und dann hat sich das da irgendwie festgesetzt. Ja, da muss man dann gucken, dass man sich erstmal diese Normen beschafft, was schon mal gar nicht so einfach ist. Das ist Fachliteratur, die muss man bestellen oder kostenpflichtig runterladen. Dann muss man sie verstehen. Und dann kommt noch Folgendes, dass in jeder Norm wieder auf eine andere Norm hingewiesen wird, die man natürlich dann auch gerade nicht vorrätig hat. Also das ist alles nicht ganz so einfach. Wenn man dort den eigenen, das eigene, wie sagt man, das eigene Land verlässt und in einen anderen Kulturkreis einbricht oder wechselt. Dazu Ähnliches könnte man jetzt aus Amerika berichten, Anziehnorm oder aus Japan oder aus China. Jeder hat so seine eigenen Sachen. Und dann wurde unter anderem eine PAS-Norm, PAS 1188 gefordert. Die gibt es überhaupt nicht mehr. Also das ist aber dem Kunden dann nicht, dem potenziellen Kunden so nicht geläufig, weil der sagt, ich will das erst haben. Und da werden bestimmte Dichtigkeitsanforderungen gestellt und so weiter. Dann ein Schweißfachzeugnis. Und dann habe ich mich mal mit meinen Partnern, die in Amerika, Entschuldigung, die in Amerika und in Europa und in Australien tätig sind, unterhalten und habe gesagt, sag mal, wie ist dann das bei euch? Bekommt ihr auch diese Anfragen? Haben die gesagt, nö, will keiner bei uns. Mit dem Papierkram müssen wir uns nicht rumschlagen. Sag ich, ja, kommt das gar nicht vor? Naja, in 10 Jahren dreimal. Ja, und sag ich, ja, was habt ihr dann gemacht? Naja, dann haben wir ganz einfach einen hydrostatischen Funktionswassertest gemacht im Beisein des Kunden. Dann wird also beim Hochwasserschutz um die Barriere an ihrem Eingang, also um die Tiefgarage, die wird dann zugemacht mit der Barriere, mit dem technischen Produkt. Da wird ein Swimmingpool rumgebaut, also noch eine zweite Barriere, Wasser reingelassen und geguckt, ob alles dicht ist. Ganz einfach. Ja. Wenn man das alles, der ein oder andere mag sagen, ja, wieso lässt man sich dann nicht das zertifizieren? Also erstmal gibt es nur ganz wenige Laboratorien auf der Welt, die solche Sachen ermöglichen. Sie brauchen da Hallen, die haben schon die Größe eines Swimmingpools mit den Abmaßen eines Olympiabeckens oder wenigstens der Hälfte davon. Das sind riesige Installationen, wo Deckenkräne benötigt werden, unheimlich große Wassertanks. Also das kostet richtig Geld. Solche Tests können ganz schnell mal Richtung 100.000 Euro gehen. Und dann ist klar, wenn Sie jetzt 10, 20 Produkte haben und jedes einzelne wollen Sie testen, rechnen Sie mal hoch. Ja, deswegen machen das viele Hersteller nicht. Das ist, wie gesagt, in anderen Bereichen sicherlich anders. Da komme ich nachher noch zu. Aber bei uns ist das halt so. Ja, also das wollte aber diese Regierungsstelle nicht. Ich habe das auch angeboten. Da machen wir doch einfach dort auch so einen hydrostatischen Test, also einen Wassertest mit Wassersäule, um zu gucken, sind die Dichtungen alle dicht? Hält das? Das ging nicht. Also irgendein Ingenieurtechniker eines Drittservice-Dienstleisters hat das irgendwie mal in eine Regierungsanordnung reingeschrieben. Und jetzt steht das da. Und das ist eigentlich das ganze Dilemma. Wie wollen Sie jetzt diesem Sachbearbeiter in dieser Regierungsstelle klar machen, dass der eine Anforderung hat, die eigentlich völlig outgedatet ist, wie sagt man auf Deutsch, die nicht mehr zeitgemäß ist, eigentlich veraltet ist und auf Bestimmungen zurückweist, die gar nicht mehr existieren? Das kann die arme Person da gar nicht entscheiden. Das heißt, man müsste theoretisch die Anforderungen ändern, was ja auch keiner macht. Ja, also stellen Sie sich mal vor, Sie gehen zum Bauamt, wollen einen Bauantrag einreichen und dann sagt der Bauamtsmitarbeiter hier in Deutschland, sehr schön, Herr Müller, Frau Schulze, wir brauchen gerne noch die Bestätigung ABC 4711. Dann gucken Sie nach, dann gehen Sie erstmal nach Hause, gucken nach, ob Sie das haben, was das überhaupt ist und stellen fest, haben Sie nicht. Und stellen auch fest, das brauchen Sie eigentlich gar nicht, sagt Ihnen vielleicht ein Bauingenieur oder ein Architekt. Und dann, aber es gibt ABC 4712 und die ist eigentlich viel besser und macht eigentlich das, was eigentlich gefordert ist, nämlich den Nachweis zu erbringen über vielleicht mehr Sicherheit. So, jetzt gehen Sie wieder zurück zu Ihrem Bauamt. Was meinen Sie, was wohl passieren wird, wenn Sie dann dem Bauamtmitarbeiter erzählen, dass 4711 eigentlich Schrott ist, nicht mehr genommen wird, aber Sie hätten was viel Besseres, das nennt sich ABC 4712. Wie groß sind wohl Ihre Chancen, dass Sie damit durchkommen? Also geändert wird ABC 4711 nicht in ABC 4712, weil das müssten Sie auf viel höherer Ebene machen. Vielleicht ist das sogar ein Bundesbaurecht und dann können Sie sich vorstellen, wie lange das dauert. Also diese Anforderungen, wenn die da einmal stehen und nicht ganz Ihnen ganz genehm sind, die haben es so in sich. Das erinnert mich ein bisschen an die Geschichte, als ich mein Praktikum gemacht habe. Das habe ich bei der Firma Eternit gemacht, damals in Berlin, in West-Berlin. Und war dort in der Werkstatt gewesen. Ich habe das vor dem Studium gemacht, dann hatte ich es hinter mir, 6 Monate, war in verschiedenen Werkstätten, unter anderem auch in der Metallwerkstatt. Da wurde dann viel gefeilt und gebohrt, aber meistens wurde gefeilt an einem U-Stück. Das war sehr schön, erinnere ich mich noch heute. Die Blasen, glaube ich, die sind heute noch da an den Fingern. Nee, Scherz beiseite, die sind mittlerweile wieder weg. Ja, und dann hat man Folgendes gemacht, dass man also neuen Lehrlingen oder Praktikanten gerne mal die Anforderung gegeben hat, geh doch mal in die Materialausgabe und hol mal einen Sack Vierkantkugeln. Ja, bei den Älteren hat das dann immer für sehr viel Gelächter gesorgt, aber dann sind die armen Kerle mitunter losgetrabt zur Materialausgabe und gesagt, wir brauchen einen Sack Vierkantkugeln. Da haben die sich halb tot gelacht. Ja. Das gleiche ist der Siemens Lufthaken, den können Sie natürlich auch bestellen. Es wird schwierig, wenn so etwas einmal bei den Leuten in der Hierarchiekette verankert ist. Dann rennen die los und versuchen auch das völlig Unsinnige zu beschaffen. Und damit, da haben sie Schwierigkeiten, weil das bedeutet unheimlich großen Aufwand an Administration, diesen Blödsinn da wieder rauszubekommen. Ja, also wenn das erstmal in einer Anordnung steht, wird so gemacht. Ein anderes Beispiel, ich hatte früher für einen Schweizer Konzern gearbeitet und mein Hauptkunde war weltweit größte Chemieunternehmen in Rheinland-Pfalz. Und da war ich regelmäßig 2-3 Mal die Woche gewesen und dann kam eine Anfrage vom Einkauf. Und ich hatte mich damals um Destillationskolonnen und Kristallisationskolonnen gekümmert, also dort, wo Stoffe getrennt werden aufgrund des unterschiedlichen Verdampfungspunktes, also beispielsweise bei der Benzinherstellung. Und da gab es vom Einkauf eine Anfrage und die hatte ich mir durchgelesen und da habe ich gemerkt, da ist ein Fehler drin. Ich weiß nicht mehr, was das war, aber das war so in etwa, ich möchte gerne ein Auto haben, aber in der Beschreibung stand drin, das Auto hat nur 3 Reifen. Ja, also das kippt dann irgendwann um. Wenn es schnell genug fährt, dann schafft das James Bond wahrscheinlich und jeder gute Stuntman irgendwo in der Schwebe zu halten. Aber wir selber werden das nicht schaffen. Das sackt einfach runter, wenn vorne links der Reifen fehlt. Und dann habe ich das dem Einkauf mitgeteilt und dann kam die Antwort. Und die war wirklich prägend für mein weiteres Leben. Bieten Sie das mal an, sonst kann ich das nicht vergleichen. An dem Tag hat sich bei mir massiv etwas geändert. Ich habe gesagt, wenn so viel Blödheit in der Menschheit regiert, dann hast du eigentlich keine Chance, mit Sachlichkeit dagegen noch anzuhalten, weil da musst du dieses Spiel mitspielen und da musst du die mit ihren eigenen Waffen schlagen. Das heißt, du bietest diesen Schrott an und wenn du den Auftrag bekommst, dann kommen die Nachforderungen und dann langst du richtig zu und bestrafst praktisch den Auftraggeber für seine eigene Dusseligkeit. Es ist ja letztendlich so und so wird ja auch Geschäft gemacht. Ich meine, das ist ja bei den Bauausschreibungen nicht anders, wenn dort zu Minimalpreisen Aufträge rangeholt werden und nachher wird alles 100, 200, 300, 400 Millionen Euro teurer. Wo kommt denn das her? Das kommt her, weil die Sachen alle schlecht beschrieben sind. Und irgendein Bauunternehmer sagt, der die Schlupflöcher erkennt, da findet er die Möglichkeiten, noch Gelder zusätzlich rauszuschlagen. Also es geht gar nicht darum, dass sie der beste Bauunternehmer sind. Sie müssen der Schlauste sein, wie sie die, wo sie, und am besten sich mit den Paragraphen auskennen, wo ein Komma vergessen wurde, ein Satz unklar formuliert ist, dass sie hinterher die Möglichkeit haben, dort ihre Mehrforderungen unterzubringen. Weil sonst kommen sie einfach nicht auf den grünen Zweig. Naja, jetzt mal wieder zurück zu unserer Anfrage. Das war ja hier aus Hongkong gewesen und vielleicht abschließend, ich sage dann immer, lieber Gott, lass Hirn vom Himmel regnen, das fällt mir da nur ein. In Hongkong war es ein bisschen anders, weil die Anfrage war ja durchaus berechtigt, nur dass diese eine Norm PHS 1188 halt einfach veraltet war. Also, was macht man nun? Dann habe ich mich hier hingesetzt und habe angefangen auch zu sammeln und das ist immer hilfreich. Sammeln Sie so viele Zertifikate, wie es geht, für den Tag X. Das kann man ja vorher schon mal machen. Wenn Sie diese Zertifikate haben, legen Sie sich doch mal einen Ordner an, einen digitalen Ordner, aber auch einen händischen Ordner, also einen Leitsordner würde ich jetzt sagen, Und organisieren Sie diesen Ordner so, dass dort alle Zertifikate, die der Verkauf bräuchte, hinterlegt sind. Und wir haben beispielsweise eine Medienbibliothek, wo unter anderem auch, da sind auch die ganzen Handouts und Flyer und Fotos und Videos, die man gerne verschickt, hinterlegt, aber unter anderem auch Zertifikate. Und da kommt das rein in den Ordner. Und dann machen Sie das halt so, dass Sie dort entsprechend alles organisieren und sammeln. Ne? Was Sie noch machen können, ist gucken Sie nach, dass Sie auch möglichst die Sachen auf Englisch haben. Ja, also wenn Sie jetzt natürlich viel im Spanisch oder englischsprachigen Sprachraum unterwegs sind oder sogar im Chinesischen, dann müssen Sie da vielleicht auch noch in diese Sprachen wechseln. Aber ich rede jetzt mal von dem, was am meisten auftritt, und das dürfte wohl die englische Sprache sein. So auch in Hongkong. Und es ist ja so, dass Sie noch viel mehr sammeln können. Also wenn es darum geht, etwas zu übersetzen, dann könnte man das ja selber tun. Aber ist das glaubwürdig? Eher nicht. Ja, also wenn Sie zum Beispiel, ich musste mal einen Geschäftsbericht für ein brasilianisches Unternehmen, das ist lange her, in den Nullerjahren, übersetzen. Die wollten mit uns in Geschäftsverbindung treten, und da ging es um Raffinerien und in Brasilien, und dann habe ich halt den Geschäftsbericht gehabt, der war natürlich auf Deutsch, damit konnte keiner was anfangen, das musste ins Portugiesische übersetzt werden. Also geht man zu einem Übersetzer, der übersetzt das, und dann kann man das aber immer noch nicht schicken, weil da können sie ja alles reinschreiben. Wer sagt denn, dass die Übersetzung deckungsgleich mit dem Original ist? Also müssen Sie zu Ihrer Gemeinde, das war hier in Hessen gewesen, seinerzeit gehen, und dann, ich glaube, das war beim Bürgerbüro, so heißt das hier, also die kleinste Einheit der Municipality, der örtlichen Verwaltung. Und da wird dann bestätigt, dass dieser Übersetzer zertifiziert ist und das machen darf. Ja, da müssen Sie auch einen zertifizierten Übersetzer nehmen. Also es reicht nicht, jemanden zu nehmen, der gut Portugiesisch kann. Ja, vielleicht aus dem Freundeskreis. Nee, der muss zertifiziert sein. Und dann geht das Ganze mit der Unterschrift des Sachbearbeiters, der Sachbearbeiterin von ihrer Gemeinde zum Landratsamt. Und da wird geguckt, ob dieser Sachbearbeiter zertifiziert ist, überhaupt die Zertifizierung zu zertifizieren. Also kurzum, es wird geguckt, ob die Unterschrift hinterlegt ist, rein formell. Ja, dass da nicht irgendeiner irgendwas trickst, sonst können sie ja einfach irgendwie unterschreiben und machen da so einen Stempel rauf. Ja, kann man ja fälschen, sowas. Dann ist es aber immer noch nicht genug, weil jetzt muss die ganze Sache vom Landratsamt noch zum Regierungsamt. Und die Regierungsbehörde in Hessen ist in Darmstadt. Und da wiederum wird geguckt, ob die ganzen Landratsämter auch mit, da müssen diese Mitarbeiter alle Unterschriftenproben abgeben. Also so war das jedenfalls damals. Und damit soll ausgeschlossen werden, dass jeder Dahergelaufene einfach irgendwas unterschreibt und macht und tut. Und das wird dann von den Botschaften und dann geht das noch zur Botschaft. Ich glaube, genau, dann ging das noch zur Botschaft, der brasilianischen Botschaft hier in Deutschland oder zum Konsulat. Und die haben dann die Richtigkeit dieser Regierungsstellen bestätigt und haben Und jetzt weiß ich nicht, ob die Unterlagen geschickt haben. Ich glaube nicht, weil das würde ja ein Eingreifen in den Geschäftsprozess bedeuten. Dann haben wir das mit einer Bestätigung von einer Botschaft weitergeleitet. Also ein ganz, ganz langer Weg, wenn Sie was übersetzen wollen. Das scheidet ja aus für so ein Schweißfachzertifikat, was von den Kammern, ich glaube von der Handwerkskammer wird das ausgestellt, nicht von der Handelskammer, wenn Sie sowas übersetzen wollen, weil die Dinger sind auf Deutsch. Ja, die ISO 9001-Zertifikate, die sind ja schon mehrsprachig, also da sind sie gut dabei. Aber wenn Sie das brauchen, dann machen Sie das bitte. Ein guter Freund von mir, der ist im Bereich elektrische Leiterplatten unterwegs, flexible elektrische Leiterplatten, hat unter anderem mit der Automobilindustrie zu tun, und der sagt mir, wir haben immer diese Anfragen, Andreas, und wenn ich die Zertifikate da nicht rausgebe, dann wären wir nicht mal shortgelistet. Also wenn da ein Dokument fehlt, ist vorbei. Ja, also das muss man sich überlegen. Und so war das auch hier in Hongkong bei meiner Anfrage. Es war mir ziemlich schnell klar und mein lokaler Partner in Hongkong hat mir das auch ganz klar gesagt, sagt Andreas, wenn ihr das nicht beibringen könnt, haben wir ein Problem. Ja, wie soll ich das dann verargumentieren? Also, habe ich Folgendes gemacht und das ist jetzt die Lösung. Ich habe die ganzen Zertifikate zusammengebracht und habe bin diese Datei durchgegangen, diese Anforderungen von der Regierungsstelle aus Hongkong. Die haben das schön durchnummeriert, 2701, 2702 und 2804 und 14 und was weiß ich. Also das war geordnet, auch nach Bereichen, also Material, was war noch drin? Material, Qualität, Oberfläche, also verschiedene Kategorien. Das macht es ein bisschen einfacher. Und dann habe ich dazu die Antwort geschrieben, habe das wiederholt, habe mein Dokument beigelegt. Da sollte auch der Fallname vielleicht diese Nummer schon haben, dass man das zuordnen kann. Also nicht, dass sie irgendwie 25 Seiten Papier schicken und der Empfänger muss jetzt erstmal anfangen, alles zu sortieren, weil der gar nicht weiß, was das alles ist. Und nochmal, ein Sachbearbeiter in einer Regierungsstelle, das ist wie beim Einkauf, mit meinem Beispiel vorhin, mit dem Auto mit drei Reifen, der hat überhaupt keine Ahnung, was der da gerade macht. Das heißt, was sie dem schicken. Für den ist das irgendwie auch Neuland. Und da gilt es, die Arbeit für die Leute so einfach wie möglich zu gestalten. Ja, also nummerieren Sie das alles so durch, dass Ihr Dokument auch genau zu der Anforderung 27.14 passt. Und dann habe ich dazu nicht nur einen kurzen Kommentar geschrieben, sondern auch einen schönen grünen Haken rangesetzt. Ja, also so ein kleines grünes quadratisches Feld mit so einem weißen Haken drin. Oder Sie können auch nur einen Rahmen nehmen mit einem grünen Haken. Ich glaube, den habe ich genommen mit dem grünen Haken. Und damit sind schon mal, ich weiß nicht mehr, wie wir das waren, irgendwie 10, 12 Anforderungen. Nee, das waren mehr. Egal, irgendwas, sagen wir 15. Dann waren da 15 grüne Haken schon mal. Das heißt, das gibt schon mal ein positives Bild und erleichtert es der Regierungsstelle, dann den eigenen Haken hinzusetzen. Ja, was habe ich gemacht mit dieser Anforderung für PAS 1188, die nicht existiert? Da haben wir ganz einfach den Test selber gemacht. Ja, ist ein bisschen aufwendig, den hydrostatischen Test. Da haben wir uns, ja, muss man ein bisschen flexibel sein und eine Testapparatur aufgebaut. Das geht natürlich nicht in allen Fällen, je nach Baugröße, nach Bauteil, nach Branche. In dem Fall, wo es um ein Hochwasserschutztor ging, ging das zum Glück. Und das Video haben wir gemacht, zusammengeschnitten, bisschen nett aufgearbeitet, mit einem vernünftigen Intro, mit einem vernünftigen Outro und mit dem Logo. Dann noch eine Nachbearbeitung, eine Post-Production, wo zum Beispiel Abmaße reingeschrieben worden sind. Dann haben wir Picture-in-Picture gemacht, also Bild-in-Bild-Darstellung, dass man zum Beispiel von zwei Kamerawinkeln das zeitgleich sehen kann. Sie können noch einen Timer, eine Uhr mit einblenden. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Ich will nur sagen, es ist eine Videobearbeitung nötig. Also Sie brauchen jemanden, der das macht. Das ist kein großes Ding, sowas. Wer da geübt ist, der macht Ihnen das im halben Tag, dann ist das fertig. Je nachdem, wie aufwendig da Ihre Sachen sind. Ja, und das sind so die Sachen. Immer hilfreich, so viele Zertifikate zusammenzutragen, wie es geht. Wie gesagt, die Welt wird immer kurioser. Jeder versteckt sich hinter dem anderen und vieles wird einfach nicht mehr hinterfragt. Und ja, jammern Sie nicht, sondern sammeln Sie. Nicht jammern, sondern sammeln. Und wenn Sie schon dabei sind, sammeln Sie doch weiter, um Ihre Kompetenz zu beweisen, weil darum geht's doch. Es geht darum zu prüfen, sind Sie kompetent, um den Kunden zu befriedigen, ja, die Anforderungen zu befriedigen. Und jetzt kommt mein goldener Nugget für Sie hier zum Schluss, was ich ja immer gerne mache. Das können Sie noch gerne mitnehmen. Wenn Sie schon sammeln, dann sammeln Sie doch weiter. Und jetzt habe ich 10 Punkte für Sie, wo Sie Ihre Kompetenz nochmal massiv steigern können. Also, legen Sie doch einfach folgende Sachen bei, auch wenn die nicht angefragt waren. Bücher, die Sie geschrieben haben, habe ich gemacht mit meinen Büchern, die ich geschrieben habe. Dann Veröffentlichungen, Zeitungsberichte, Magazine, Fachberichte, Zeitungsberichte hatte ich schon gesagt. Vierte ist Interviews, die Sie gegeben haben. Nummer 5, einen eigenen Podcast, so wie diesen hier über den technischen Vertrieb. Ich habe ja dann auch noch einen Podcast auf Englisch, über Flood Protection Secrets, so habe ich das genannt, Flood Protection Secrets. Vielleicht haben sie auch einen eigenen, vielleicht haben sie einen eigenen Videokanal, ja, und machen da mehr. Ich mache da relativ wenig, aber vielleicht machen sie viel. Also, her damit. Social Media Aktivitäten nennen, Beispiele bringen, Screenshots machen. Nummer 8 sind Kundenstimmen. Sammeln Sie Ihre Kundenstimmen und zwar regelmäßig. Ja, wir haben das mal eingeführt, dass wir gesagt haben, eine Provisionszahlung an dem Vertrieb gibt's nur oder gibt's dann zusätzlich noch, wenn eine Kundenstimme beigebracht wird, eine verwertbare. Ja, also nicht nur, dass der Kunde sagt, oh, war eine super Arbeit, toll, aber meinen Namen durfte er nicht nennen und dann steht da, Herr B aus A hat gesagt, dass, ja, das können Sie nicht nehmen, das ist ja dummes Zeug, aber wenn Sie zum Beispiel ein Interview haben, was Sie, und da haben wir viele davon, wo Sie das Video verwenden können. Dann können Sie das lange Video nehmen. Sie können einen einzigen Satz rausholen. Den können Sie schreiben. Sie können das Foto vom Kunden nehmen. Also da fallen mir tausend Sachen zu ein. Also ein Kundenstimmen. Nummer 9 wären Auszeichnungen von Hochschulen, Berufsverbänden. Und dann Nummer 10 als letztes, wenn Sie schon sammeln, der letzte Golden Nugget sind die Preise und Awards. Vielleicht haben Sie den Bayerischen Innovationspreis bekommen oder den niedersächsischen Förderpreis oder weiß der Kuckuck was. Her damit, egal was es ist, egal was es ist. So, und jetzt ist die Frage, was meinen Sie? Wird Ihr Wettbewerb solch eine Sammlung auch zusammenbringen? Was meinen Sie? Wohl eher nicht, ne? Weil wir alle viel zu faul sind, das zu machen. Wenn aber die Produkte vergleichbar sind, dann müssen Sie doch als Chef für Ihr Unternehmen, Sie müssen doch den Unterschied machen. Wenn alle Unternehmen das Gleiche haben, also wenn in meinem Fall in Hongkong drei Unternehmen die 15 Zertifikate dort beibringen, dann sind wir absolut vergleichbar. Das heißt, da ist nicht ein einziges Argument, was irgendwie für mich spricht oder für irgendeinen anderen. Also Sie können eigentlich würfeln und wie bei einer Auslosung für eine Fußball-Weltmeisterschaft oder einen DFB-Pokal hier in Deutschland einfach Kügelchen ziehen und dann wählen Sie einfach einen und der gewinnt dann. Ja, das ist es ja nicht. Ja, also geben Sie doch diese Sachen an. Ja, und dann machen Sie als Chef den Unterschied. Ja, das ist einfach so. Wie Sie diese Unterlagen zusammenstellen und wie man das in einem Unternehmen einpflegt, das ist nochmal eine andere Geschichte. Das ist ein Aufwand, ja. Wenn man weiß, wie das geht, dann geht das auch relativ schnell. Denn Sie brauchen das ja nicht nur für sich als Geschäftsführer, sondern das muss Ihr Verkauf auch haben. Ja, ich gehe mal davon aus, dass Sie einen Verkauf haben, weil sonst würden Sie vielleicht nicht in diesen Podcast reinhören. Aber es hängt ja ganz von den Unternehmen ab, wie die organisiert sind oder vielleicht bauen sie das auch gerade erst auf. Aber der technische Vertrieb, der benötigt diese Sachen griffbereit. Und der muss natürlich auch wissen, wie sie als Chef dann dargestellt werden. Ja, also es gibt Unternehmen, die leben einfach von den Chefs. Bei anderen wissen sie gar nicht, wie die heißen. Ja, und da wird es schwierig. Aber das ist eine Geschmackssache. Das ist ja jedem Unternehmen überlassen. Manch einer mag das nicht, in der Öffentlichkeit zu stehen. Manch einer hält sein Licht unterm Scheffel. Aber wenn Sie sowieso der sind, der zum Schluss verhandelt und macht und tut, dann sollten Sie sich auch vorher positionieren, damit Sie ein entsprechendes Kompetenzmerkmal haben, wenn Sie mit den Leuten reden. Und Ihre Mitarbeiter müssen das wissen und die Sachen müssen zusammengestellt sein. Ja? Dass also mit dem gleichen Wording gesprochen wird, dass also die Art, wie Sie das kommunizieren, jedes Mal identisch ist und Sie nicht laufend die Butterdose neu erfinden. Weil da geht nämlich die Zeit im Vertrieb drauf und dann sagt man, ach, das ist ja alles dummes Zeug, das brauchen wir nicht, haben wir keine Zeit, machen wir nächste Mal und dann ist die Chance dahin. Also wie man diese Unterlagen zusammenstellt und das in ein Unternehmen einpflegt, dass Sie das täglich nutzen können, das sage ich Ihnen gerne im persönlichen Gespräch. Wenn Sie da interessiert sind, kontaktieren Sie mich. Ich wünsche Ihnen jedenfalls guten Erfolg. Seien Sie fleißig. Und bei meinem Hauptthema Hochwasserschutz ende ich immer mit Stay safe and flood free. Hier bei Ihnen sage ich, seien Sie exzellent in Ihrer Technik. Werden Sie global zur Marke und tun Sie es jetzt. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast.
Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippe.com/bonus. Und ich sage für dieses Mal Danke fürs Zuhören.